ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es vornehmlich um militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, aber auch andere Dinge, die mit diesem Krieg in Verbindung stehen, interessieren uns natürlich. Wir sprechen darüber wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Heute am Tag der Aufzeichnung noch immer in Pristina im Kosovo. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Und Tag der Aufzeichnung, es ist Dienstag, 13. August 2024, gerade wieder kurz nach 11 Uhr. Heute haben wir einen Gast im Podcast, einen, der auch bei der gesamten Aufzeichnung dabei sein möchte. Deswegen begrüße ich ihn auch jetzt schon mal, Dr. Daniel Rapp, Oberbürgermeister von Ravensburg. Ravensburg, ganz im Süden der Republik gelegen, nur ein paar Kilometer nördlich vom Bodensee. Herzlich willkommen auch für Sie, Tag, Herr Rapp.
Hallo Herr Deising und hallo Erhard Bühler.
Grüß dich, Daniel.
Nun wird sich manche oder manche fragen, ja, wieso den Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister von Ravensburg, um Puzzle wird es ja kaum gehen. Ich würde mal sagen, Herr Bühler, das können Sie vielleicht gleich am besten erklären.
Ja, Oberbürgermeister Dr. Rapp und ich, wir kennen uns seit 15 Jahren. Ich habe gerade Daniel zu ihm gesagt, wir duzen uns natürlich nach so langer Zeit. Er war Bürgermeister der Stadt Sigmaringen, als ich im Juli 2009 Kommandeur der 10. Panzerdivision wurde, deren Kommandostab in Sigmaringen war. Ein Jahr später wurde er dann zum Oberbürgermeister von Ravensburg gewählt. Der OB hat uns vor zwei Wochen angeschrieben per E-Mail und uns Feedback zu unserem Podcast gegeben. Das hat mich persönlich sehr gefreut, weil wir jetzt seit einiger Zeit nicht mehr in Kontakt waren. Natürlich über Dritte voneinander gehört haben. Ja, und da ergab sich durch den E-Mail-Verkehr, dass der Oberbürgermeister mit einer Delegation seiner Stadt in die Ukraine reist, um Hilfsgüter zu übergeben. Und deshalb kam ziemlich spontan und schnell dieser Podcast zustande, was mich natürlich sehr freut.
Ja, und Sie wollten ja unbedingt von Anfang an dabei sein, Herr Rapp. Das ist oftmals nicht so. Also da machen wir nur ein paar Minuten Gespräch innerhalb des Podcasts dann. Aber Ihnen war es offenbar ein großes Bedürfnis.
Ja, das war eine sehr eindrückliche Reise, von der ich ja auch gerade erst zurückgekommen bin. Ich bin erst seit Samstag wieder in Deutschland. Ja. Und das ist mir auch ein Anliegen, gerne der Öffentlichkeit zu berichten, wie der Alltag der Menschen dort aussieht und mit welchen Gefühlen man dann auch wieder zurückkehrt.
Okay, über das, was Ravensburg da auch tut, an materieller Hilfe beispielsweise, auch über die Reiseeindrücke von Herrn Rapp reden wir später im Podcast. Wir haben davor zwei Schwerpunkte. Zum einen natürlich einen Überblick über die aktuelle Lage. Zum anderen greifen wir uns ganz speziell den ukrainischen Vorstoß im Gebiet Kursk heraus und schauen uns den mal ein bisschen ausführlicher an. Mal schauen, inwieweit wir heute noch ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern außerhalb dieser Schwerpunkte schaffen. Falls das schwierig wird, dann will ich Sie schon mal auf die nächste Woche verweisen. Dann gibt es eine ganze Folge ausschließlich mit Ihren Fragen. Diese Ausgabe dann und natürlich auch die heutige, die hören Sie wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, viel Aufmerksamkeit gebunden wird ja hier durch den ukrainischen Vorstoß im Gebiet Kursk. Aber es ist ja nicht so, dass sich nun dorthin die militärischen Schwerpunkte der Russen verlagert hätten. Deswegen vielleicht heute auch zunächst mal ein kleiner Überblick.
Ja, die Ukraine befindet sich, und das muss man sagen, vor dem Hintergrund jetzt ihrer Einleitung auch nach wie vor in der strategischen Verteidigung. Die Russen haben nach wie vor in der Linie von Kupjansk bis in den Süden hinein, bis zum Dnipro, die Initiative. Die Ukrainer sind dort materiell und personell unterlegen, am Boden und in der Luft, und müssen deshalb weiterhin kleinere Geländeabschnitte aufgeben, um ihre eigenen Kräfte zu schonen. An der Nordfront hat sich die Ukraine allerdings die Initiative wiedergeholt und sie auch nach einer Woche bisher nicht wieder abgegeben. Die Operationen in der Tiefe beider Seiten gehen dabei weiter. Hier hat die Ukraine die Kontrolle über das westliche Schwarze Meer in mehreren bemerkenswerten Operationen weiter behauptet.
Über den ukrainischen Angriff auf das Gebiet Kursk, hatte ich gesagt, reden wir noch ausführlicher. Wenn ich es recht gelesen habe, Herr Bühler, gab es ukrainische Grenzübertritte nach Russland, aber auch anderswo, im Raum Belgorod zum Beispiel, ein bisschen weiter südlich von Kursk. Aber die sind doch sicher mit den Aktionen bei Kursk nicht zu vergleichen, oder?
Nein, die sind nicht zu vergleichen. Es gibt mittlerweile neben diesem Angriff in der Region Kursk auch ukrainische Vorstöße in weiter westlich gelegene Regionen, in der Region Bryansk und dann auch in die Region Belgorod, also ostwärts der Region Kursk. Von der Größenordnung, wie Sie sagen, sicher nicht vergleichbar mit dem Angriff in die Region Kursk. Vom Kräfteansatz her sieht es eher aus wie bewaffnete Aufklärung, die das Ziel hat, dass die Ukraine nun nicht ebenfalls durch einen russischen Angriff rechts oder links ihrer eigenen Angriffsachse überrascht wird. Ein gewünschter Nebeneffekt ist sicher auch, dass die russische Nordfront weiter destabilisiert wird.
Schwerpunkte der Gefechte am Boden sind also weiterhin im Donbass zu suchen?
Ja, der Schwerpunkt der russischen Operationen ist nach wie vor der Donbass, etwa zwischen Bachmut und dem Gebiet westlich der Stadt Donetsk. Es ist bisher nicht erkennbar, dass die Russen wesentliche Teile ihrer Landstreitkräfte von dort nach Norden abziehen. Allerdings ist die Luftunterstützung in dem Bereich, den ich gerade genannt habe, spürbar schwächer geworden. Das betrifft insbesondere Einsätze mit Gleitbomben. Die Russen machen dort in ihrem Schwerpunkt, wie in den letzten Wochen auch, schrittweise Geländegewinne, insbesondere da in dem Bereich von Otschere-Tünje. Ich hatte beim letzten Mal das kleine Dorf Vesele genannt. Nun ist man 2 Kilometer weiter nach Westen gestoßen. Also die kleinen Geländegewinne dort im Schwerpunkt gehen nach wie vor weiter.
Wenn wir mal beim Geschehen an der Frontlinie am Boden bleiben, aber doch ein bisschen nach Süden gehen, da haben wir dann irgendwann den Dnieper bzw. Dnipro als, ich sag mal, natürliche Kontakt- bzw. Frontlinie. Flussabwärts, dann ganz am Ende, an der Mündung des Flusses, da gibt es auf der russisch besetzten Seite die Kinburn-Halbinsel. Dort sollen ukrainische Soldaten angelandet sein und russische Stellungen angegriffen haben. Wissen Sie da genaueres, in welchem Umfang das passiert ist beispielsweise?
Es war eine Kommandooperation der ukrainischen Spezialkräfte, die dort die russischen Besatzungstruppen angegriffen haben, auf dieser Halbinsel in einem Naturschutzgebiet gelegen. Das war nicht die erste Aktion, die die Ukrainer gemacht haben dort an dieser Landspitze, sondern sie haben mehrfach schon insbesondere Aufklärungstrupps dort übergesetzt, um einfach Präsenz zu zeigen. Aber diesmal ist es zum ersten Mal passiert, dass sie tatsächlich eine ganze Reihe von Fahrzeugen zerstört haben und dass es auch personelle Verluste bei den Russen gegeben hat.
Was könnte denn Intention einer solchen Kommandoaktion sein?
Naja, wir haben ja schon mal die Bedeutung des Seehafens Cherson besprochen und da schließe ich jetzt auch ein den Seehafen Mykolaiv, der noch weiter im Inland liegt, an dem großen Strom Dnipro. Die Kontrolle über diese Dnipro-Mündung und damit den Zugang zum Seehafen Cherson und weiter zum Seehafen Mykolaiv zu gewährleisten. Das ist das Ziel der Ukraine. Die Häfen können nach wie vor nicht risikolos angelaufen werden. Die Russen haben diese Halbinsel seit Juni 2022 besetzt und militärische Stellungen darauf errichtet. Es waren dort Fahrzeuge mit Mitteln zur elektronischen Kampfführung und auch Feuerleitsysteme für Raketen und Artillerie dort stationiert.
Und weil wir beim Wasser sind, auf See hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Offensichtlich ist es ja nicht so, dass von Russland tatsächlich seine gesamte Flotte an Schiffen und Booten, wie groß auch immer, von der Krim abgezogen hat. Ein paar kleinere sind dann wohl noch übrig. Von denen gibt es aber nun auch weniger.
Ja, die Ukrainer haben in der Vuska Bay, das liegt an der Westküste, ein Patrouillenboot von diesem Typ Tuna oder Tunetsk zerstört und wohl auch 3 weitere beschädigt, ohne dass sie den Typ genannt haben. Die ist nicht zum ersten Mal so passiert. Das gab es schon im Mai, als zwei von diesen Booten zerstört worden sind und weitere beschädigt worden sind.
Wie muss man solche Zerstörungen, solche Angriffe einordnen? Ich meine, das sind ja sehr kleine Boote. Das Ding hat, ich habe mal nachgeguckt, so eine Länge von gerade mal 5-6 Fahrradlängen. Also wie wichtig ist sowas?
Also das sind keine Kriegsschiffe, das sind kleine Boote, 9 Meter, allerdings sehr schnell, 38 Knoten, das sind also so um die 70 Kilometer pro Stunde, die sie fahren können auf dem Wasser. Das sind Hilfsschiffe für alle möglichen Aufgaben der Schwarzmeerflotte, im Hafendienst, aber auch für den Geheimdienst werden sie genutzt, für die Küstenwache werden sie genutzt. Man kann auch davon ausgehen, und das hat man schon gesehen auf Videos, dass sie auch bei Nacht eingesetzt werden, um anfliegende Drohnen aufzuklären und entweder mit Störern, Störsignalen oder mit Flugabwehrhandwaffen zu bekämpfen.
Und dann ebenfalls noch Stichwort See, ebenfalls im Schwarzen Meer betreiben die Russen ja Gasfördertürme und seit dem Wochenende auch ein weniger, der sollte aber offenbar dann doch nicht nur Gas fördern, wenn ich es recht gelesen habe.
Also das ist auch nicht zum ersten Mal, dass die Ukraine so einen Gasförderturm, die normalerweise nicht besetzt sind, personell nicht besetzt sind, im Schwarzen Meer angegriffen haben. Dieser wurde vor kurzer Zeit durch 40 russische Soldaten besetzt. Die Russen hatten bereits in der Vergangenheit solche Türme benutzt, um verschiedene Überwachungs- und Aufklärungssensoren zu installieren. In diesem Fall bestand der Verdacht, dass auch GPS-Störsender installiert wurden, um die Schifffahrt durch den Weizenkorridor zu beeinträchtigen und diesen Korridor zu unterbrechen. Und deshalb wurde dieser Bohrturm dort mit Küstenartillerie beschossen und offenbar gab es große russische Verluste, personelle Verluste und die Technik ist natürlich auch zerstört worden.
Okay, das zum groben Überblick jetzt. Bevor wir zu den Geschehnissen im Gebiet Kursk kommen, will ich mal noch zwei Meldungen aus den vergangenen Tagen rausziehen. Nummer eins, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, der hat mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, glaube ich, gesprochen, also kurz RND, und dafür plädiert, die westliche Waffenhilfe für die Ukraine zurückzufahren. Wörtlich hat er gesagt, wir können nicht länger Mittel für Waffen an die Ukraine in die Hand nehmen, damit diese Waffen aufgebraucht werden und nichts bringen. Es muss alles im Verhältnis stehen, Unterstützung ja, aber wir merken doch, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Zitat Ende. Kretschmer hat dafür viel Kritik, nicht zuletzt aus den eigenen Reihen bekommen. Was halten Sie von dieser Forderung des sächsischen Ministerpräsidenten?
Also Sie haben ihn jetzt zitiert mit den Worten, es würde nichts bringen. Ich habe das in einem anderen Interview möglicherweise gelesen, dass er nicht sagte, nichts bringen, sondern dass es keine Geländegewinne gibt und deshalb die Waffen nutzlos sind. Also das sehe ich natürlich ganz anders. Die Ukraine hat sich 2,5 Jahre lang gegen die Invasion gewehrt und das konnte sie nur tun mit Unterstützung des Westens und vor allen Dingen auch mit der Unterstützung durch die Waffenhilfe. Ich sehe das auch etwas anders mit Verlaub, dass wir dort an Grenzen stoßen. Natürlich gibt es immer wieder Grenzen für manche, aber wenn ich vergleiche, was andere Staaten prozentual zu ihrem Bruttoinlandsprodukt der Ukraine liefern, und dazu gehören die baltischen Staaten insbesondere, aber auch andere, mindestens 10 Staaten, die noch vor Deutschland im Ranking dort liegen. Also da ist schon Luft nach oben. Und nichts bringen, ja, das muss man dann auch immer ins Verhältnis setzen. Ja, wir haben aus dem Westen, nicht nur aus Deutschland, häufig zu spät und dann auch zu wenig geliefert. Auch das muss man berücksichtigen. Und das wurde nicht zuletzt auch wegen der innenpolitischen Stimmungslage so lange überlegt und abgewogen, bis dann tatsächlich Entscheidungen getroffen worden sind. So sehe ich das jedenfalls.
Hm. Man kann ja mutmaßen, wenn es keine westliche Hilfe gegeben hätte, das wird sicher auch Herr Kretschmer wissen, dann kann es durchaus sein oder ist es wahrscheinlich, dass die Russen wo ganz anders stehen würden in der Ukraine. Ne?
Ja, so ist es. Ja. Dann gäbe es die Ukraine als souveränen Staat nicht mehr. Das war das erklärte Ziel von Anfang an.
Nun weiß man ja, dass Kretschmer schon lange dafür wirbt, dass der Westen diplomatisch mehr machen und versuchen soll. Und ehrlicherweise muss man ja aber zumindest einräumen, dass all diese Unterstützung aus dem Westen die Ukraine jetzt nicht wirklich näher an die Ziele herangebracht haben, die sie von Anfang an postuliert hatten, also nämlich die Rückeroberung der besetzten Gebiete.
Naja, bevor man an Rückeroberung denken kann, muss der Angriff erstmal zurückgeschlagen werden. Und es müssen die Voraussetzungen geschaffen sein für eine Rückeroberung. Die waren nicht geschaffen worden, weil einfach die Mittel auch nicht da waren im letzten Jahr. Und deshalb ist auch die Großoffensive unter anderem aus diesem Grund auch gescheitert. Aber der Punkt, dass man diplomatisch mehr machen kann und mehr versuchen soll, der wird von mir überhaupt nicht bestritten. Das ist schon so. Nur ist die Frage, mit wem will man verhandeln? Also Putin sagt ja neulich oder vor einigen Wochen, wenn die Munition ausgeht bei den Ukrainern, warum sollte ich da verhandeln? Er hat jetzt auch wieder in diesen Tagen nach dem Angriff in Kursk erneut betont, dass es da keine Verhandlungsmöglichkeiten gibt.
Ich hatte ja angedeutet, dass Kretschmer für seine Äußerungen auch sehr viel Kritik bekommen hat. Aus der FDP ist die besonders deutlich ausgefallen, Markus Faber. Das ist der mittlerweile Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Der hat wörtlich gesagt, es widert mich an, wie ein Ministerpräsident den Überlebenskampf der Ukrainerinnen und Ukrainer für seinen Regionalwahlkampf nutzt. Zitat Ende. Also da hat er es schon tief in die Kiste gegriffen, also mit dem Wort anwidern. Erscheint Ihnen so eine Wortwahl auch angebracht?
Also das will ich gar nicht beantworten, glaube ich. Ich mische mich da auch nicht in den Wahlkampf ein. Der Ministerpräsident ist ja in einem schwierigen Wahlkampf, für den man ihm nur alles Gute wünschen kann. In der Frage der Waffenlieferungen bin ich allerdings anderer Meinung, das habe ich gerade gesagt. Da bin ich dann eher inhaltlich beim Abgeordneten Faber, aber eben auch nur inhaltlich. Hm.
Fragen wir mal zwischendurch unseren Gast, den Oberbürgermeister von Ravensburg, Daniel Rapp. Herr Rapp, also Michael Kretschmer ist ja Ihr Parteikollege. Also Sie sind auch CDU-Mitglied, obwohl Sie mir im Vorfeld gesagt haben, dass das mit dem Wahlkampf bei Ihnen und dem Posten des OB dann doch ein bisschen anders gelaufen ist. Welchen Blick haben Sie denn auf diese Äußerung von Herrn Kretschmer?
Also ich sehe das inhaltlich genau wie Erhard Bühler. Und wenn man vor Ort war und mit den Leuten spricht, dann wird man da in seiner Haltung noch bestärkt. Ich stand auf dem Marsfeld, während ein junger ukrainischer Soldat bestattet wurde. Die weinende Mutter, die Ehefrau, die Familie am Grab. Und die Ukrainer sagen zu mir, wir fühlen uns wie ein Patient, der an den Infusionen des Westens liegt. Ohne den Westen könnten wir gar nicht mehr leben. Da gäbe es uns gar nicht mehr ohne die Waffenlieferungen. Aber wir bekommen eben genau so viel, dass wir am Leben bleiben, aber nicht so viel, dass wir wieder aus dem Bett aufstehen können. Dieses Bild fand ich sehr eindrücklich. Und wir sollten eines nie vergessen. Wir haben einfach das Glück, dass wir weiter im Westen wohnen. Und wir haben auch das Glück, dass die ukrainische Armee diesen Feind an dieser Front zurückhält. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir sollten viel entschlossener unterstützen, ist meine persönliche Meinung, und nicht so zögerlich sein. Ich möchte nochmal dieses Bild aufgreifen mit der Infusion. Wir sollten den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht nur eine Infusion geben, sondern wir sollten sie heilen und befähigen, diesen Krieg zu gewinnen.
Und ich glaube, ich habe mit meiner Bemerkung zu Ihrer Tätigkeit als OB vielleicht bei den einen oder anderen doch ein bisschen mehr Verwirrung gestiftet als Klarheit geschafft. Können Sie das kurz erklären? Also Sie sind in der CDU und aber nicht für die CDU Bürgermeister?
Ja, also hier in Baden-Württemberg ist die OB-Wahl eine reine Persönlichkeitswahl und ich bin hier als unabhängiger Kandidat angetreten und auch als solcher gewählt worden. Und natürlich, wie eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen, die ich hier in Baden-Württemberg kenne, übe ich dieses Amt völlig parteineutral aus. Aber ich bin Mitglied der CDU, aber in diesem Punkt bin ich eben dezidiert anderer Auffassung als der Herr Kretschmer, den ich als Ministerpräsidenten schätze. Und er hat gerade, glaube ich, eine schwierige Situation. Und natürlich fragt man sich hier als Politiker, der aus dem äußersten Südwesten kommt, manchmal schon, was ist da eigentlich los, dass es so viele Menschen im Osten gibt, die da BSW, AfD und andere Kräfte unterstützen, die sich sehr stark für Putin und für Russland einsetzen, um das mal so deutlich auszusprechen. Ich habe dann auch nur eine Theorie. Meine These ist, es ist so ein leichtes, ich nenne das jetzt mal Stockholm-Syndrom. Man hat über mehrere Generationen eben die Erfahrung gemacht, dass Russland sehr mächtig ist und gefährlich. Man hat Angst vor den Russen und andererseits ist man auch beeindruckt und hat dadurch, dass über Jahrzehnte hinweg das immer der große Bruder war und dass die Sowjetunion immer auch natürlich positiv dargestellt wurde in der Schule und über mehrere Generationen einfach der große Bruder war, gibt es da, glaube ich, so ein ambivalentes Verhältnis zu dem Vorgehen. Das ist meine persönliche Theorie. Das kann ich selbst nicht beurteilen, aber man ist ja schon überrascht, wie viele Menschen gerade im Osten eine sehr zurückhaltende, um es mal sehr vornehm auszudrücken, eine sehr zurückhaltende Auffassung zum Thema Putin haben.
Vielleicht können wir das in Zukunft nochmal aufgreifen, diese Diskussion mit Ihrer Theorie, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da von der einen oder anderen Seite dann doch ein bisschen Widerspruch gibt, aber wir können es jetzt nicht vertiefen, Herr Rapp. Deswegen würde ich sagen, ich rede jetzt mit Herrn Bühler weiter und wir verabreden uns vielleicht für später nochmal und können diese Position noch ein bisschen erörtern. Wäre ja eine Möglichkeit zumindest, ne?
In der Tat, wobei mir natürlich bewusst ist, dass es auch nur eine Minderheit ist im Osten, die diese Auffassung vertritt.
Ja. Ja, aber vielleicht große Minderheiten, ne? Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Also, wir wollten uns etwas ausführlich unterhalten über die ukrainischen Vorstöße auf russisches Territorium im Raum Kursk. Darüber gab es vor einer Woche, als wir die letzte Folge dieses Podcasts aufgezeichnet haben, die ersten Meldungen. Viel konnten Sie, Herr Bühler, aber noch nicht dazu sagen. Es waren ja eben die ersten noch sehr dürftigen Meldungen. Heute sollte es dann doch ein bisschen anders sein. Viel passiert, viel gemeldet worden dazu in den vergangenen Tagen. Es gab auch viele Hörermails dazu, unter anderem die von S.C. aus Dresden. Er oder sie möchte seinen oder ihren Namen nicht sagen. Kurz zitiert, derzeit ist für mich nicht ersichtlich, ob es sich um ein Ablenkungsmanöver, einen Entlastungsangriff oder einen Glückstreffer handelt, der das Potenzial hat, die Front dauerhaft zu verschieben. Vielleicht ist das Ganze in Ihrer nächsten Sitzung bereits wieder Geschichte. Zitat Ende. Also Geschichte ist es noch nicht, Herr Bühler. Wie stellt sich Ihnen dar, was da passiert ist und auch noch passiert?
Also vielleicht nur ganz kurz zur Zusammenfassung. Das hat ja so eine überragende Rolle gespielt bei uns in den Medien, sodass ich wirklich das ganz kurz halten kann. Die Ukrainer haben am vergangenen Dienstagmorgen die Grenze zu Russland überschritten in der Region Kursk, was zunächst wie ein kleiner Vorstoß aussah, wie immer mal wieder passiert ist von beiden Seiten. Stellte sich sehr schnell als Angriff mehrerer Brigaden aus der Region Sumy in die russische Region Kursk heraus. Es gelang in den ersten drei Tagen auf einer Breite von 40 Kilometern bis in eine Tiefe von ca. 25 Kilometern vorzustoßen. Der Überraschungseffekt dieses Angriffs führte tatsächlich zu einer teilweise Panik, auf jeden Fall Chaos auch auf Seiten der Russen, deren Vorpostenlinie unmittelbar an der Grenze und dann ihre erste Verteidigungslinie wurde schnell durchstoßen. Die Verteidigungsvorbereitungen und die Verteidigungsplanungen waren aber nicht so, als hätte man einen Angriff erwartet. Das wurde auch begünstigt durch die Zusammensetzung der russischen Truppenteile. Es waren Truppenteile mit Wehrpflichtigen in erster Linie der russischen Armee. Das waren Truppenteile des Innenministeriums, dann kampfkräftige, eigentlich kampfkräftige Tschetschenen-Truppenteile des Präsidenten Kadyrov, die aber mit bei den ersten waren, die nach Norden ausgewichen sind, und dann auch die Grenzpolizei des russischen Geheimdienstes war dort tätig, durchaus auch militärähnlich, aber vergleichsweise leicht bewaffnet. Es fehlte also außer den Verteidigungsvorbereitungen und Verteidigungsplanungen auch an einem einheitlichen Oberbefehl und lange Zeit auch an einem Lagebild, ganz einfaches Lagebild, wo stehen denn die Ukrainer überhaupt? Und nur so ist es zu erklären, dass wir Bilder gesehen haben von russischen Truppenteilen, dass wir Gefangennahmen von russischen Soldaten gesehen haben, die übergelaufen sind, regelrecht, insbesondere von den Wehrpflichtigen.
Wie überraschend war das für die Russen tatsächlich? Also zumindest im Ausmaßen nachzuurteilen, war da schon ein sehr großes Überraschungsmoment dabei. Aber das hätte es ja eigentlich nicht sein müssen, also wenn man auf die eigenen Geheimdienste gehört hätte.
Naja, es gab offenbar Stimmen aus den Geheimdiensten, die mehr wussten, aber nicht durchdrangen. Aber ich glaube, das ist in erster Linie eine typische Reaktion auf der russischen Seite, die typisch für das russische System ist. Also keiner will verantwortlich sein und da wird die Verantwortung wieder auf die Armee geschoben. Allerdings gehört die Grenzpolizei dem Geheimdienst selbst. Also da ist schon einiges aufzuarbeiten eigentlich, wenn man nach unseren Maßstäben an die Sache rangehen würde.
Können Sie denn sagen, wie das gelingen kann, dass im Wesentlichen die Absicht, die man hat, da doch unentdeckt bleibt? Also wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel gehört von wegen gläsernes Gefechtsfeld, haben auch immer wieder gesehen, dass Aktionen vereitelt worden sind, weil da immer und überall Drohnen sind, die ja jede kleine Bewegung sofort auch wahrnehmen. Wie konnte das gelingen der Ukraine?
Also das hat die Operation ja gezeigt, dass eine operative Überraschung auch unter Beobachtung durch Aufklärungsdrohnen und andere Aufklärungsmittel möglich ist. Insofern ist dieses gläserne Gefechtsfeld wirklich zu hinterfragen. Es ist aber viel Aufwand notwendig, um die eigentliche Absicht zu verschleiern und dadurch den Überraschungseffekt zu erzielen. Der Plan für diese Verschleierung und Täuschung ist sicher mindestens so umfangreich wie der eigentliche Operationsplan für den Angriff. Den Russen ist dort ein Bild gezeigt worden, vorgespielt worden, das in das Muster normaler Aktivitäten zur Grenzüberwachung passt. Also das Muster, das jetzt über Monate hinweg dort zu beobachten war durch die Russen. Wenn man sowas macht, dann muss man da ein ganzes Drehbuch im Grunde genommen schreiben. Wer bewegt sich wann, mit welchen Kräften, zu welchem Zweck, damit dieser Eindruck entsteht, als ob das eine ganz normale Grenzüberwachungsaktivität wäre. In Wahrheit dienten die Aktivitäten, die man der russischen Aufklärung zeigte, aber der Angriffsvorbereitung. Und die wurden erst im letzten Moment vor dem Angriff sichtbar. Alleine diese Verschleierungs- und Täuschungsoperation zeigt, dass die Operation mindestens als Option seit Monaten vorbereitet worden ist. Das ist also nichts, was man aus dem Stegreif machen kann. Am Ende war sie so erfolgreich, diese Täuschungsoperation, dass erst nach Tagen das vage Ausmaß dieses Angriffs deutlich wurde. Mit Stand von gestern kontrolliert die Ukraine ca. 1000 Quadratkilometer in der Region Kursk. Zum Vergleich, von Januar bis Ende Juni haben die Russen Geländegewinne von 560 Quadratkilometer entlang der Frontlinie im Osten erzielt. Und das zweite Beispiel, um das zu untermauern, ist, viele von uns haben gesehen, Gerasimov live und in Farbe, also den Präsidenten am ersten oder zweiten Tag vorgetragen hat. Der Angriff von 1000 Ukrainern sei gestoppt worden und die russische Armee sei jetzt dabei, den eingedrungenen Feind wieder zurück in die Ukraine zu treiben. In Wahrheit hat sich seit dem Vortrag des Generalstabschefs Gerasimov das von der Ukraine kontrollierte Gebiet mehr als verdoppelt. Und da stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit Gerasimov, wenn man den Präsidenten eine solche Lagebeurteilung öffentlich und dabei sein des Verteidigungsministers, des Geheimdienstchefs vorgetragen hat. Und die Mimik dieser Herren, die spricht ja auch Bände in diesem Video.
Wenn Sie sagen, was passiert mit Gerasimov, können Sie sagen, na spekulieren Sie doch mal, Herr Bühler, was könnte mit ihm passieren? Aber die Frage stelle ich hier nicht. Ja. Sonst gibt es wieder Kritik. Aber lassen Sie mich nochmal zurückkommen zu der Art und Weise, wie, zu der ganzen Planung und sowas. In diese Richtung geht ja auch eine Mail, und zwar von André Benjamin Vermeulen. Der will es halt nur noch ein bisschen genauer wissen. Ich zitiere mal aus der Mail. Werden die militärischen Aktionen da von Anfang bis Ende minutiös durchgeplant oder erfolgt die detaillierte Planung nur für die ersten Tage, während man den weiteren Verlauf der Offensive auf Grundlage täglich aktualisierter Informationen flexibel anpasst? Insbesondere in der heutigen Zeit, in der Informationsflüsse und Bildmaterial in Echtzeit verfügbar sind, scheint die Herausforderung, auf unvorhergesehene Entwicklungen schnell und effektiv zu reagieren, noch größer geworden zu sein. Das alte Sprichwort, kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind, scheint daher umso relevanter. Wie beeinflusst dieser Umstand die strategische Planung und Entscheidungsfindung in einer modernen Bodenoffensive? Also ganz so breit müssen Sie es wahrscheinlich am Ende nicht beantworten, aber auf die Kernpunkte können Sie ja vielleicht eingehen.
Also Operationsplanung erfolgt nicht von Anfang bis zum Ende. Operationsplanung erfolgt, indem man vom Ende her denkt und dann an den Anfang sich annähert. Also wo, in welchem Zustand will ich am Ende der Operation sein? Das ist die erste Schlüsselfrage. Von diesem Endzustand leitet man die operativen Zielsetzungen ab, auch die Phasen, die die Operation durchlaufen soll. Das wird im Generalstab der Ukraine zu leisten sein und wurde dort auch geleistet und wird dem örtlichen Befehlshaber dann der Truppe vorgegeben. Und der arbeitet mit seinem Stab den Operationsplan im Einzelnen aus. Er legt Teilziele fest, Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um in eine nächste Phase zu gehen. Welche Wirkungen sind von welchen Truppenteilen zu erzielen? Wie unterstützen sich die beteiligten Truppenteile? Wie erfolgt die Versorgung der Truppenteile mit fortschreitendem Angriff, bei dem die anfänglichen Versorgungswege natürlich immer länger werden? Wie ist das sanitätsdienstliche Konzept? Wer ist für die Rückführung der Kriegsgefangenen zuständig, von denen es ja in den letzten Tagen viele gab? Und so weiter und so fort. Ein entscheidender Punkt, den Sie ansprechen, ist natürlich auch, was passiert, wenn einzelne Teilziele nicht erreicht werden können. Und in diesem Fall ist auf dieser Ebene, der operativen Ebene, sind dort Alternativpläne erforderlich, die bekannt sind, die auch umgehend aktiviert werden können. Die kann man also nicht entwickeln, wenn es sprichwörtlich brennt, sondern muss sich vorher dazu Gedanken machen.
Die Soldaten, Herr Bühler, die man für eine solche Aktion einsetzt, also es geht um die Vorstöße in der Region Kursk, das will ich nochmal dazu sagen. Also die Soldaten, das müssen doch sicher auch gut ausgewählte sein. Also solche, denen man im Vorfeld auch die Wahrheit sagen kann, ich sag's mal drastisch, nämlich, dass es auch sein kann, dass das Ganze eine Art Himmelfahrtskommando wird.
Ja, das ist der nächste Punkt, der mich dazu bringt, dass dieser Angriff von langer Hand vorbereitet wurde. Das Kräftedispositiv, das wie gesagt mehrere Brigaden an Kampftruppe beinhaltet, muss ja frühzeitig geplant worden sein und frühzeitig bereitgestellt worden sein. Die Soldaten müssen mit dem Auftrag vertraut gemacht werden. Kritische Abschnitte des Angriffs werden vorher durchgespielt und dann auch geübt, ausschnittsweise jedenfalls. Und das macht man nicht von heute auf morgen. Sonst wird es in der Tat ein Himmelfahrtskommando. Und so arbeiten auch die Ukrainer nicht.
Aber Himmelfahrtskommando nicht nur auf der einen, auf der ukrainischen Seite, sondern ja auch auf der russischen könnte es ja sein, hier und da, weil man Soldaten auf sowas natürlich auch nicht vorbereitet hat. Ne? Und die, die kämpfen können, die geübt sind, die sind ja sicher an ganz anderen Abschnitten der Front.
Genau, und das meinte ich ja vorhin mit der Zusammensetzung der Truppenteile und der Tatsache, dass keine Verteidigungsplanung dort offensichtlich stattgefunden hat. Jedenfalls war da nichts, auch noch nicht mal im Ansatz zu erkennen. Man hat zwar vor einiger Zeit unter großer Propaganda Verteidigungsstellungen angelegt, ausgehoben mit schweren Maschinen, erinnere mich noch an die Bilder, aber einen Plan für die Verteidigung hatte man offensichtlich nicht.
Ja, und die bei Kursk erstmal verbliebenen russischen Soldaten, die fahren ja dann teilweise in den sicheren Tod. Also wenn sie an bestimmte Orte geschickt werden, um die Region zu verteidigen, wie man ja bei der russischen LKW-Kolonne, die da die Ukrainer zusammengeschossen haben, sehen kann. Es gibt Videos, die zeigen, wie man an den zerstörten LKW entlangfährt. Man sieht da überall Leichen auf den Ladeflächen. Das sind alles in allem ja auch nur sehr schwer erträgliche Bilder.
Ja, das sind schreckliche, schwer erträgliche Bilder. Aber sie zeigen, in welches Chaos die Russen durch die erfolgreiche Überraschung gestürzt worden sind. Und da gibt es andere Bilder auch, dass beispielsweise Panzer auf Schwerlasttransportern nach Süden gefahren sind, offensichtlich mit dem Auftrag, dass sie irgendwo abgeladen werden und dann zum Einsatz kommen. Aber die Ukrainer waren so schnell in ihrem Vorstoß, dass die mit ihren Sattelschleppern quasi in die angreifende Front hineingefahren sind und dann natürlich die Panzer und auch die Sattelschlepper zerstört worden sind.
Aber nichtsdestotrotz scheinen sich die Russen ja in gewissem Maße zumindest gefangen zu haben. Immerhin haben sie aus ihrer Sicht Erfolge landen können. Welche Optionen haben denn die Russen hier, was ihre weitere Vorgehensweise betrifft?
Also Putin hat ja das Ziel gesetzt, in dieser auch öffentlichen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats die Ukrainer wieder aus der Region Kursk zu vertreiben. Er hat jetzt eine Antiterroroperation daraus gemacht, mit großen Befugnissen für die russischen Geheimdienste im Inneren und hat als Verantwortlichen für die gesamte Operation den Chef des Geheimdienstes, Herrn Bortnikow, eingesetzt, dem für diesen Auftrag auch die russische Armee in der Region Kursk unterstellt werden soll. Wie eine solche Führungsorganisation für die Abwehr eines militärischen Angriffs funktionieren soll, ist für mich offen.
Schauen wir mal auf die Ziele dieser ukrainischen Aktion. Sind die denn für Sie klar erkennbar, Herr Bühler?
Also die operativen Zielsetzungen und der Endzustand, der erreicht werden soll, die sind öffentlich nicht bekannt. Ebenso wenig wie das militärische Lagebild, das die Ukraine als Grundlage für ihren Angriff gehabt hat. Deshalb tun wir uns ja sehr schwer mit einer Beurteilung, insbesondere was den Erfolg angeht. Hier verbietet sich auch jede Spekulation, erst recht irgendwelche öffentlichen Ratschläge und Warnhinweise. Und ich bin froh, dass ich hier nicht der Einzige bin, der diese Auffassung vertritt. Man konnte ja in den letzten Tagen in manchen Medien lesen, die Bundesregierung war offenbar nicht vorab über die militärischen Pläne informiert. Ich habe da so einen kritischen Unterton herausgelesen, zum Beispiel im Spiegel oder auch auf der Nachrichtenseite des ZDF oder auch in anderen Medien. Wir wollen richtigerweise nicht Kriegspartei werden und deshalb müssen wir auch nicht vorab unterrichtet werden. Von einer Vorabinformation ist es nur ein kleiner Schritt bis zu Empfehlungen, bis zu Ratschlägen, bis zur Beeinflussung, wie die Vorbereitung der sogenannten Großoffensive im vergangenen Jahr gezeigt hat. Die US Senior Officials, Sie erinnern sich, Herr Deisinger, die haben ja anonym in den US-Medien Ratschläge für die Planung gegeben und für die Durchführung des Angriffs. Und nicht jeder Rat hat sich als ein guter Rat herausgestellt. Und zweitens, und das ist auch wichtig, glaube ich, eine Überraschung wäre sicher nicht gelungen, wenn man andere Regierungen vorab unterrichtet hätte. Da sind wir einfach zu löchrig in unseren Regierungssystemen. Da wird in Hintergrundgesprächen gesprochen darüber. Da werden geheime Sachverhalte öffentlich diskutiert und so weiter. Und so erreicht man nie eine Überraschung.
Wird ja so einiges gemutmaßt. Eine Frage zum Beispiel hat uns Jürgen Preuß geschickt, lese ich kurz vor. Ist es denkbar, dass die Ukraine russische Gebiete erobert, zum Beispiel bei Kursk, für einen späteren Austausch mit von Russland besetzten Gebieten, in Klammern eventuell sogar das Atomkraftwerk Kursk, für einen Tausch mit den Anlagen in Saporischschja? Zitat Ende. Und Ähnliches fragt zum Beispiel auch Stefan Bartels.
Ja, dann lassen Sie mich das ein bisschen allgemeiner beantworten. Operative Zielsetzungen und Wirkungen, die ein solcher Angriff erzielt, das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Ohne zu spekulieren, kann man sich einer operativen Zielsetzung anhand von Fakten annähern. Also der Raum Kursk ist wie der Raum Belgorod für die Russen ein Aufmarsch, Bereitstellungs-, Ausbildungsraum, eine Basis für Luftoperationen der Russen. Allein in der Kursk-Region gibt es 4 militärische Flugplätze, die für die Angriffe gegen die Ukraine genutzt werden. Eine Abschussbasis für Drohnen und ballistische Raketen. Eine logistische Basis für Nachschub und Instandsetzung. Also von der Region Kursk ging über viele Wochen eine unmittelbare Bedrohung für die ukrainische Region Sumy aus. Erklärtermaßen auch, das ist ja auch gefördert worden durch den Kreml und das russische Verteidigungsministerium. Ungefähr die Rolle, die die Krim für den Süden und der Raum Rostow am Don und Krasnodar für den Osten spielt, ungefähr diese Rolle spielen die drei Regionen, insbesondere Kursk und Belgorod, aber nachrangig auch Bryansk weiter im Westen für die Nordfront. Die Region Kursk ist auf der anderen Seite für die Russen ein Sanktuarium, ähnlich wie es die Region Belgorod war, bis zu dem russischen Angriff gegen die Kharkiv-Region. Alle Ziele sind in ATACMS-Reichweite, also in Reichweite dieser US-Raketen, aber diese dürfen nicht verwendet werden, Ausnahme im Bereich Belgorod. Wenn man sich der operativen Zielsetzung so nähert, dann wird klar, dass dieser Angriff eine Fortsetzung der ukrainischen Operation in der Tiefe ist, die bis dato zum Beispiel auf der Krim durch Drohnen und Raketen und einzelne Aktionen von Spezialkräften geführt wurden. Wenn wir in der NATO vor ein solches operatives Problem gestellt werden, dann würden wir immer darauf achten, die risikoärmste Option zu nehmen. Und das wären natürlich weitreichende Abstandswaffen und nicht der riskantere Einsatz von Landstreitkräften. Also aufgrund der Gebote und Verbote einzelner Staaten, insbesondere die USA, und der Nichtlieferung von Abstandswaffen wie beispielsweise Taurus, also hier sind wir bei Deutschland, ist das der Ukraine nicht möglich. Wenn ich also diesen Gedankengang weiter fortsetze, dann komme ich zu dem Entschluss, dass es diesen Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht gegeben hätte, wenn die Ukraine andere Mittel zur Verfügung gehabt hätte.
Sie spekulieren jetzt, Herr Bühler.
Nein, ich spekuliere nicht. Ich habe das jetzt einfach mal ganz nüchtern abgeleitet und habe mal versucht darzustellen, dass ich ein operatives Problem lösen muss und erst in einem zweiten Schritt schaue, welche Mittel habe ich überhaupt zur Verfügung, um es zu lösen. Und dann wird man immer die risikoärmste Variante nehmen.
Einerseits die Fortsetzung von Operationen in der Tiefe, wie Sie sagen, also, aber andererseits haben diese Operationen jetzt doch auch ganz andere Wirkung, als würde man da mit ein paar Raketen irgendwo hinschießen.
Ja, das ist ja der Unterschied zwischen der operativen Zielsetzung und den Wirkungen, die ich eingangs genannt habe. Ich habe allerdings die Wirkungen noch nicht im Einzelnen benannt, die jetzt auftreten, die manchmal vermischt werden mit der operativen Zielsetzung. Also Wirkungen sind, es wird den Russen gezeigt, dass der Krieg in Russland angekommen ist. Gut, das ist mit Drohnen auch nicht anders gewesen oder mit Raketen. Den Russen zu zeigen, wie verwundbar ihre Grenzen sind, ja, das ist auch eine Wirkung. Das ist aber nicht eine Wirkung, die man gleichsetzen kann mit einer operativen Zielsetzung. Deshalb wird dieser Angriff nicht gemacht, sondern es ist einfach eine Nebenwirkung. Die Verlegung von russischen Truppenteilen aus dem Donbass ist sicher eine Wirkung. Sie führt zu einer Bindung von russischen Truppenteilen im Norden zu Lasten des Ostens, gar kein Zweifel. Aber eine solche Operation deshalb zu machen, das tut man nicht. Da ist das Risiko viel zu groß und im Übrigen auch die Überdehnung der russischen Front, die man dadurch herbeiführt, führt ja auch gleichzeitig zu einer Überdehnung der eigenen Kräfte. Und das ist immer dann schlecht, wenn man strategisch eigentlich unterlegen ist, was Kampfkraft angeht, was Personal angeht. Mögliches Faustpfand für Verhandlungen, das ist von unserem Hörer gerade genannt worden, das ist natürlich auch eine Wirkung, die man möglicherweise mal irgendwann ziehen kann. Aber deshalb macht man keine militärische Operation in die Region Kursk. Und letztlich, auch das hat er angesprochen, das Atomkraftwerk Saporischschja, Tausch gegen Atomkraftwerk Kursk. Die Frage der Nuklearkraftwerke ist ja von Anfang an von den Russen immer wieder thematisiert worden. Da ist die Zielrichtung eher der Westen, auch mit seiner Angst vor nuklearen Katastrophen, die ja zum Teil berechtigt ist, aber hier denke ich weniger, jedenfalls nicht von der Ukraine ausgehend. Die Russen haben das Atomkraftwerk Saporischschja ja besetzt, gleich zu Beginn des Angriffs auch nicht mehr abgegeben. Sie haben Truppenteile dort stationiert auf diesem weitläufigen Gelände. Sie haben mit der Sprengung des Kakowska-Staudamms die Kühlung des Atomkraftwerkes infrage gestellt. Sie haben gerade gestern, glaube ich, eine große Zahl von Reifen zusammengetragen und die in dem Kühlturm angezündet. Es hat eine riesige schwarze Rauchwolke gegeben, die dort aus dem Kühlturm, in dem ja sonst nichts Brennbares ist, aufgestiegen ist. Da wird Angst damit geschürt. Ich bin mir sehr sicher, dass die Ukraine nicht ein Kernkraftwerk angreifen wird, dass sie nicht versuchen wird, das Atomkraftwerk in Kursk zu besetzen. Diese Kraftwerke sind geschützt durch das Völkerrecht und die Ukrainer halten sich an das Völkerrecht, unter anderem auch, weil es eine klare Auflage ist, auch des Westens, und die Lieferung mit Waffen unmittelbar mit in diesem Kontext zu sehen ist.
Aber ich will zu den psychologischen Aspekten noch mal kurz nachfragen. Sie sagen wirklich, psychologische Aspekte sind eigentlich immer nur auf der Wirkungsseite zu finden und keine Ziele. Ist das wirklich immer so? Ich meine, seit Wochen, seit Monaten ist die Ukraine unter Druck, verliert da zunächst wenig zwar Gebiet an die Russen, dafür aber eben kontinuierlich. Da kann man sich doch vorstellen, dass die Stimmung wirklich ziemlich unten ist. Und kann es da nicht sein, dass man eine solche Attacke im Wesentlichen auch nur unternimmt, um den eigenen Leuten zu zeigen, ja, also wenn wir wirklich wollen, dann können wir noch. Das hinterlässt doch dann natürlich auch Wirkung. Aber kann der Psychologie nicht auch tatsächlich auf der Zielebene mit vorgesehen sein?
Also es ist natürlich eine Wirkung, wie die anderen auch, die ich gerade aufgezählt habe. In dem Fall eine positive Nebenwirkung. Aber sind wir noch mal ehrlich, die Stimmung zu heben, das rechtfertigt doch keinen riskanten Einsatz von Bodentruppen in einer feindlichen Region. Und ist deshalb ganz sicher nicht die operative Zielsetzung dieses Angriffs.
Wenn wir uns mal noch den Waffeneinsatz bei den Vorstößen anschauen, Herr Bühler, das hätte man ja mit ausschließlich ukrainischen Waffen sicher nicht unbedingt alles erreichen können. Also wie umfangreich ist hierbei der Einsatz westlicher Waffen? Also der Angriff auf die Fahrzeugkolonne, das war ja offenbar ein HIMARS-Angriff.
Ja, entweder HIMARS oder irgendein anderer vergleichbarer Raketenwerfer. Da gibt es unterschiedliche Typen, die auch von anderen westlichen Staaten geliefert werden. Und HIMARS ist ja auch freigegeben von den Amerikanern, im Gegensatz zu den ATACMS. Das vielleicht nur als Erklärung. Aber ich sag mal, wenn ich selbst die Frage aus meiner Sicht beantworten soll, das spielt für mich überhaupt keine Rolle, woher die Waffen kommen, die dort eingesetzt werden. Es sind Waffen der Ukraine. Solange das Völkerrecht eingehalten wird, können sie diese Waffen für ihre Selbstverteidigung einsetzen. Ich bin froh, dass sich der Sprecher der Bundesregierung am Montag in der Bundespressekonferenz so geäußert hat und nochmals klargestellt hat, dass es für Deutschland keine anderen Auflagen eben als das Völkerrecht gibt. Ich halte diese Berichterstattung über deutsche Panzer in Kursk, jetzt in Anlehnung an die Schlacht von Kursk im Zweiten Weltkrieg, ich halte das für, um es vorsichtig zu sagen, für übertrieben, vielleicht sogar verantwortungslos, dort irgendwelche Parallelen zu ziehen. Ich habe jetzt gerade gelesen von Gerhard Mangott, dem Politikwissenschaftler von der Universität in Innsbruck. Man muss fragen, ob es nach dem Zweiten Weltkrieg politisch vertretbar ist, dass deutsche Panzer wieder auf russischem Gebiet rollen. Gut, da sage ich dazu, fragen kann man natürlich alles. Man muss nur zu einer richtigen Antwort kommen. Und in dem Fall ist es so, dass diesmal Schützenpanzer in geringer Anzahl eingesetzt werden, ja, in der Region in Kursk, aber für einen gerechten Zweck, nämlich für die Selbstverteidigung der Ukraine und sonst nichts anderes.
Ich habe auch gerade mal überlegt, das Bild mit den deutschen Panzern in Russland, das stimmt ja auch insoweit nicht, weil die deutschen Panzer damals, die sind ja auch von Deutschen gefahren worden, von Angehörigen der Wehrmacht. Und die Panzer deutscher Produktion, die jetzt da möglicherweise fahren, die werden ja nur weiß Gott nicht von Deutschen gefahren. Also insoweit ist das ganze Bild ja auch ziemlich schief. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz erwähnt haben. Zum Schluss gefragt, Herr Bühler, was meinen Sie denn? Also die Ukraine dort im Raum Kursk, sind die jetzt gekommen, um zu bleiben? Ziehen die sich wieder zurück oder was passiert dort?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich zwar jetzt gerade vorsichtig an eine mögliche operative Zielsetzung angenähert, aber ich kenne den Endzustand, den sie erreichen und halten wollen, nicht. Der ist nicht veröffentlicht worden und da spekuliere ich auch nicht drüber. Aber genau das, was Sie jetzt dahinter fragen, das wird sich der ukrainische Generalstab in seiner Risikobewertung intensivst überlegt haben. Also die Fragestellung, wie lange ist es erforderlich? Wie lange können Sie sich mit Blick auf die Situation im Donbass das erlauben? Also Stichwort Überdehnung der eigenen Kräfte. Wie lange wird es ohne größere Verluste durchhaltbar sein? Wie lange wird es versorgbar sein, dieses Unternehmen? All das spielt eine Rolle in den Operationsplanungen und in der Risikobewertung. Und das wird dazu führen, dass wir irgendwann eine Veränderung sehen werden. Ob das früher oder später kommt, das kann ich nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, wie es kommt.
Man kann ja noch eine kurze Nachfrage, man kann ja überlesen, viele Einschätzungen von Experten oder auch vermeintlichen Experten, dass sich die Ukraine möglicherweise mit diesem Vorstoß keinen Gefallen getan habe. Weil, lesen wir zum Beispiel, Ralf Tiede sagt sinngemäß irgendwie, dass Putin dann wohl in 2 Wochen mit einer Vernichtungsstreitmacht zurückschlagen werde und so weiter und so fort. Was ist denn von diesen Einschätzungen zu halten?
Habe ich jetzt nicht gelesen, will ich auch im Einzelnen, glaube ich, nicht kommentieren. Ich halte nichts davon, dass man jetzt Warnsignale ausstreut, ohne dass man genau weiß, was tatsächlich geplant ist und wie es dann ausgeführt wird. Wenn man das sieht, dann kann man konkreter werden. Aber solange man das nicht weiß, sollte man nicht solche Szenarien, die ja eigentlich nur unserer Selbstabschreckung dienen, dort ins Feld führen.
Der Räusperer war von mir. Ich hatte mein Mikrofon offen gelassen. Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Wir kommen zum letzten Schwerpunkt für heute und der gehört im Wesentlichen unserem Gast, dem Oberbürgermeister von Ravensburg, Daniel Rapp. War in der vergangenen Woche in der Ukraine, kann uns ein bisschen erzählen von dem, was er da gemacht hat und welche Eindrücke er mitgenommen hat. Muss dazu sagen, jetzt zwischenzeitlich ist die einigermaßen gute Tonverbindung zu Herrn Rapp dann doch zusammengebrochen und wir haben die Verbindung über Telefon wiederhergestellt, deswegen klingt er jetzt ein bisschen anders als vorhin. Herr Rapp, vielleicht fangen wir mal mit dem an, was Sie dort genau gemacht haben. Also ich nehme an, dass Sie sich da nicht gesagt haben, also ich fahre auch mal hin, weil alle anderen auch hinfahren.
Nee, ganz im Gegenteil. Mein erster Gedanke war, was bringt es eigentlich überhaupt, wenn ich da hingehe, konkret den Menschen. Aber es war den Menschen in Symna Woda sehr wichtig, dass wir kommen. Es war der Gegenbesuch. Es war eine Delegation aus Symna Woda letzten Oktober hier in Ravensburg zu einem ersten Kennenlernen hier dieser neuen Freundschaft zwischen den beiden Städten Symna Woda und Ravensburg. Und es wurde damals ein großes Hilfspaket geschnürt, bestehend aus 2 Feuerwehrautos, aus Stromaggregaten, aus Verbandsmaterial, insbesondere für Kriegsversehrte und vielen, vielen weiteren Dingen, beispielsweise auch 100 Rollstühlen. Das wurde dann letztes Jahr bereits nach Symna Woda gebracht und ihnen war es aber auch wichtig, dass ich persönlich vorbeikomme. Es ist, glaube ich, ein zutiefst menschliches Bedürfnis, dass man auch wahrgenommen und gesehen werden möchte, auch in diesem Leid oder in dieser schwierigen Situation. Das ist der Grund meines Gegenbesuchs gewesen. Außerdem haben wir dann über eine zweite Hilfslieferung dann vor Ort gesprochen, was notwendig ist für Kinder, für Jugend, aber auch wiederum für Gesundheitsversorgung, also humanitäre Hilfe in jeder Hinsicht, beispielsweise einen Bus für Behindertentransport oder auch wieder
das Thema Energieversorgung, also weitere Stromaggregate oder auch 100 solarbetriebene Laternen für den Fall eines Stromausfalls, was einfach auch dort im Westen der Ukraine immer wieder vorkommt.
Westen der Ukraine haben Sie gesagt jetzt, den Ort haben Sie auch genannt, Zimna Woda. Vielleicht können Sie da zwei Sätze noch mehr zu sagen. Was ist das für eine Kommune?
Zimna Woda ist ein Zusammenschluss von verschiedenen kleineren Gemeinden und Dörfern im Rahmen einer Gebietsreform. Und diese Territorialgemeinde, so nennen wir das, liegt vor den Toren von Lemberg, von Lviv, und ist praktisch in unmittelbarem Anschluss an Lemberg.
Hm. Und wieso eigentlich ausgerechnet dort? Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere dann sagt, na, es gibt doch bestimmt weiter in Richtung Osten Städte, Dörfer, die Unterstützung aus dem Westen humanitärer Art auch viel nötiger hätten.
Also in der Tat brauchen alle Kommunen in der Ukraine, ganz egal ob im Osten oder im Westen, Unterstützung. Zum einen deswegen, weil auch das gesamte ukrainische Volk in diesem Abwehrkampf natürlich involviert ist. Allein aus Zimna Woda sind derzeit 700 Soldatinnen und Soldaten an der Front im aktuellen Kriegseinsatz. Es gibt bereits dort 48 Gefallene, jede Menge Schwerversehrte. Das betrifft alle Kommunen. Alle sind hier in diesem Abwehrkampf involviert. Und alle unterstützen außerdem auch von kommunaler Ebene aus die Frontsoldaten, insbesondere mit dem Zukauf von Drohnen. Es werden also ständig solche Sachen gemacht wie Kuchenbuffets, Tombola, alles Mögliche. Selbst die Kindergartenkinder helfen mit, Tarnnetze zu knüpfen für die Soldaten an der Front. Also eigentlich ist es auch da im tiefen Westen der Ukraine, ist der Alltag sehr stark geprägt vom Krieg und von den Folgen.
Auch wenn die Kämpfe natürlich nicht gleich um die Ecke toben, ist Nein. Der Krieg halt immer da.
Beispielsweise gibt es natürlich auch regelmäßig Luftalarm. Also ich habe selber auch einen erlebt, habe dann aber auch gemerkt, dass die Leute da mit einer großen Gelassenheit damit umgehen. Also so wie wir manche von uns einen Regenradar auf ihrem Handy haben als App, gibt es in der Ukraine ein Raketenradar als Handy-App, wo die Leute dann schauen, wenn Luftalarm ist, wo kommen vermutlich die Marschflugkörper bzw. Drohnen oder Raketen, in welche Richtung fliegen die vermutlich, und je nachdem davon machen die Menschen abhängig, ob sie einen Luftschutzkeller aufsuchen oder nicht.
Hm. Und dann ist die Reaktion wahrscheinlich so ähnlich auch wie hier bei uns im Haus, wenn mal Feueralarm ist, dann verlassen ja auch nicht alle Leute panisch das Haus, sondern das ist wahrscheinlich bei Ihnen genauso im Rathaus da, ne?
Das ist ganz genau dasselbe. Allerdings war das sehr eindrücklich auch für uns. Also ich hatte noch einen Mitreisenden, wir waren zu zweit dort. Und es war sehr eindrücklich für uns, dass jede Kita-Gruppe hat einen eigenen Luftschutzraum, jede Schule hat Luftschutzkeller. Das wird da schon sehr ernst genommen.
Sie hatten gleich bei unserer ersten Kontaktaufnahme ein Foto mitgeschickt. Also viele ukrainische Fahnen, die da auf Gräbern von gefallenen Soldaten wehen. Da waren Sie offenbar auf einer Beerdigung. Sie haben vorhin auch schon ein bisschen davon gesprochen. Haben Sie das gemacht, also zum Beispiel dieses Foto mitgeschickt, weil die Situation dort sozusagen eine der für Sie nachdrücklichsten Eindrücke war?
Also das Nachdrückliche für mich waren die Gespräche mit den Menschen. Jeder hat in seinem engeren Freundes- oder Verwandtenkreis Gefallene zu beklagen. Also die Menschen, mit denen wir zu tun hatten, hatten alle entweder Leute an der Front, kannten Leute, die schon gefallen sind. Ich habe eine ganz junge Kriegswitwe kennengelernt mit zwei kleinen Kindern. Eine junge Frau hat mir erzählt, dass ihr Bruder gerade gefallen ist. Während wir dort waren, ist auch jemand aus dieser Gemeinde gefallen. Es ist sehr eindrücklich, weil der Alltag ist eigentlich auf den ersten Blick oberflächlich betrachtet normal. Und zugleich, neben dieser Normalität, besteht zugleich der absolute Ausnahmezustand. Es ist überall Krieg in den Köpfen, weil die Menschen sich ständig Sorgen machen um ihre Angehörigen. Sie haben natürlich durchaus auch Respekt vor den Luftangriffen, aber da im äußersten Westen ist da diese Angst, habe ich den Eindruck, zu Recht gering. Aber die Leute sind natürlich mit ihren Gedanken bei ihren Angehörigen, die an der Front kämpfen und natürlich in einer großen Gefahr schweben die ganze Zeit. Also der Krieg ist in den Köpfen allgegenwärtig und die Gespräche gehen immer wieder zurück auf den Krieg Und die Menschen beobachten sehr genau außerdem auch die Debatten und Diskurse, die wir hier im Westen führen zu dem Krieg. Sie wissen da sehr genau Bescheid. Ja.
Da will ich mal anschließen, Diskurse hier im Westen. Es gibt ja hierzulande immer zwei große Debattenextreme und dann vieles dazwischen. Ne? Die eine Seite sagt zum Beispiel, schaut euch die vielen Toten an, das Leid, das der Krieg über die Menschen gebracht hat. Wir müssen unbedingt helfen, dass die Ukrainer diesen Krieg gewinnen. Die andere Seite sagt erstmal das Gleiche. Schaut euch die vielen Toten an, das Leid, das der Krieg über die Menschen gebracht hat. Sie schlussfolgert dann aber, wir müssen den Krieg so schnell wie möglich mit Verhandlungen beenden, wie auch immer. Wenn Sie mal uns erzählen könnten, wie die Ukrainer das sehen, also welches Kriegsende wünschen die sich denn?
Also der größte Wunsch, den die Ukrainer natürlich haben, ist der Wunsch nach Frieden und auf eine friedliche Entwicklung. Ich habe neben der ganzen Angst und auch zum Teil Hoffnungslosigkeit, aber auch immer wieder Hoffnung und Zuversicht gespürt. Sie glauben an die Zukunft der Ukraine, aber was für diese Menschen überhaupt nicht in Frage kommt, das ist ein Aufgeben oder eine Verhandlungslösung, in Anführungsstrichen sage ich, die nichts anderes wäre als eine Kapitulation und ein Recht geben dem Aggressor gegenüber, der sich hier einfach illegal Land genommen hat. Das kommt für die Leute nicht in Betracht. Also ich habe eine große Entschlossenheit gespürt, trotz all der Opfer, die diese Menschen bringen für ihr Land. Indirekt möchte ich hinzufügen, glaube ich, auch für alle Menschen hier im freien Westen, diese Menschen halten die russischen Truppen zurück, indem sie selber ihren Kopf hinhalten. Das sollten wir bei unseren Diskussionen auch nicht vergessen. Und was ich auch spüre, ist außerdem Hadern oder ein Bedauern, dass man damals natürlich zu einem völlig anderen Zeitpunkt bei ganz anderen politischen Rahmenbedingungen darauf eingegangen ist, die Atomwaffen abzugeben. Das wurde immer wieder mal formuliert, dass das ein großer Fehler im Nachhinein war. Damals erschien das vernünftig und richtig. Aber die sagen natürlich, wir wären nie überfallen worden von Putin, wenn wir noch dieses Abschreckungsmaterial hätten. Das ist etwas, was ich höre. Und es wird sehr stark wahrgenommen, die verschiedenen Meinungen im Westen, die Sie gerade dargestellt haben, von bis. Also das wird sehr differenziert wahrgenommen und ist auch ständig Bestandteil der Berichterstattung im Fernsehen. Ich verstehe kein Ukrainisch, aber ich habe mir das ukrainische Fernsehen immer angeschaut. Da geht es ausschließlich nur um den Krieg auf allen Fernsehsendern nahezu. Und da werden oft Bilder gezeigt, zum Beispiel von Olaf Scholz oder von Strack-Zimmermann und vom Taurus. Und also es wird da die Debatten, die wir hier führen in Deutschland und im gesamten Westen, die werden dort sehr differenziert mitverfolgt.
Wenn wir das mal noch nehmen, dieses Material, was man da hat oder vor allem, was man nicht hat, wie geht es Ihnen da? Also reißt man da vielleicht möglicherweise auch mit ein bisschen mulmigen Gefühl hin, weil man natürlich zwar weiß, was man als Hilfe leistet, man weiß aber eben auch, was man gerade nicht tut und dass sich die Ukrainer mehr wünschen.
Man muss schon sagen, die sind sehr dankbar, auch insbesondere für das Engagement Deutschlands. Sie sehen das, dass die Deutschen die zweitgrößten Waffenlieferanten sind in absoluten Zahlen nach den Vereinigten Staaten. Das wird wahrgenommen, da sind wir auch sehr dankbar. Aber sie nehmen ja durchaus auch wahr, wie ihnen dann doch manchmal eine Hand auf den Rücken gebunden wird, das ist jetzt meine Formulierung, weil sie die Waffen vielleicht eben gar nicht so einsetzen dürfen. Stichwort eben weitreichende Waffen, Infrastruktur, militärische Infrastruktur auf russischem Boden oder weil ihnen auch entsprechende Fähigkeiten erst gar nicht gegeben werden. Also es ist also beides. Auf der einen Seite eine Dankbarkeit. Sie wissen, dass ohne die Unterstützung des Westens die freie Ukraine nicht mehr bestehen würde. Das ist denen völlig klar. Aber ich habe ja vorher das Bild schon wiederholt, was die Menschen mir da gesagt haben. Sie fühlen sich wie ein Patient, der am Leben gehalten wird durch westliche Infusionen. Aber man gibt ihnen nicht so die Möglichkeiten, dass sie auch aufstehen und ihr Land zurückerobern können. Ja.
Dann Dankeschön von meiner Seite, Dr. Daniel Rapp. Herr Bühler, Sie haben jetzt gar nichts mehr gesagt, aber sicherlich aufmerksam zugehört.
Ich habe aufmerksam zugehört. Ich meine, wir haben am Anfang genügend gesprochen. Und da gebührt es einfach dem Gast, dass man ihm den Vortritt lässt, glaube ich. Aber ganz herzlichen Dank, Oberbürgermeister, lieber Daniel. Hat mich sehr gefreut, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen demnächst.
vielen Dank, Erhard. Und ich möchte sagen, ich verfolge euren Podcast sehr regelmäßig und deswegen war das für mich jetzt auch eine Freude, dass ich da mitmachen darf. Und es war sehr eindrücklich und mein Mitreisender hat es am besten auf den Punkt gebracht, als wir nach Deutschland zurückkamen, hat er gesagt, er fühle sich, als käme er von einer viertägigen Beerdigung zurück. Und das ist das Gefühl, das man tatsächlich in sich trägt.
Das nehmen wir mit als Gedanken. Dankeschön also, Herr Rapp, dass Sie sich die Zeit genommen haben für heute. Alles Gute auch für die weiteren Projekte zur Unterstützung der Ukraine.
Vielen Dank. Alles Gute auch euch.
Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann können Sie schreiben an general@mdraktuell.de. Sie können auch anrufen unter 0800 637 3737. In der nächsten Woche eine Folge ausschließlich mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Dann, Herr Bühler, hören wir uns erst einmal ein paar Folgen lang nicht, weil ich meinen Jahresurlaub mache. Bewährte und freundliche Vertretung gibt es mit Jan Kröger und Christian Erl. Und ich glaube, Herr Bühler, Sie kommen ja dann auch allmählich vom Balkan zurück. Ich wünsche Ihnen schon mal eine ruhige und sichere Heimreise und vielen Dank für heute.
Ganz herzlichen Dank für die guten Wünsche. Die Heimreise geht morgen los und in einer Woche sind wir wieder zurück in Berlin. Gern geschehen für heute. Nochmals ganz herzlichen Dank dem Oberbürgermeister und Ihnen einen schönen Urlaub.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.